Radio Prag, Nachrichten.
Präsident Klaus in Kroatien. Treibstoffpreise steigen in Tschechien auch weiterhin an. Tschechische Grüne wollen über den Atomausstieg diskutieren. Der tschechische Präsident Václav Klaus beginnt heute einen dreitägigen Besuch in Kroatien. Er wird unter anderem mit seinem kroatischen Amtskollegen Stjepan Mesic zusammentreffen. Erwartete Gesprächsthemen sind die Europäische Union, um deren Mitgliedschaft sich Kroatien bemüht, sowie die wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Länder. Geplant sind weitere Vereinbarungen über Zusammenarbeit auf dem Gebiet von Industrie und Tourismus. Kroatien ist eines der Hauptreiseziele tschechischer Touristen. Die Treibstoffpreise sind heute in Tschechien wieder gestiegen. Informationen der Gesellschaft Webfarm von heute Vormittag zufolge erreichte der durchschnittliche Benzinpreis 32,21 Kronen, umgerechnet ca. 1 Euro pro Liter, was um 1,20 Kronen mehr als am Montag ist. In einigen Städten, wie zum Beispiel in Prag, kostet 1 Liter Benzin fast 35 Kronen. Der Unterschied zwischen den Benzin- und den Dieselpreisen wird allmählich wieder größer. Diesel ist oft um mehr als 3 Kronen pro Liter billiger. Die Preise der Treibstoffe begannen am vergangenen Wochenende zu steigen. Die Minister der kleinsten Regierungspartei, der Liberalen Freiheitsunion, sollten noch vor Jahresende dem Kabinett eine Senkung der Verbrauchssteuer bei Treibstoffen um 2 bis 3 Kronen pro Liter vorschlagen. Die sagte der Vizevorsitzende der Liberalen, Ivo Ludwig, der die liberalen Minister darum ersuchen möchte. Ludwig schätzt, dass die Verabschiedung seines Vorschlags Einbußen in Höhe von 3 Milliarden Kronen, umgerechnet ca. 100 Millionen Euro, für den Staatshaushalt bedeuten würde. Darüber informierte eine Sprecherin der Liberalen heute die Nachrichtenagentur ZDK. Im Zusammenhang mit den steigenden Treibstoffpreisen möchte auch die Opposition Demokratische Bürgerpartei ODS eine Verbrauchssteuersenkung vorschlagen. Behinderte Bürger, die einen Zuschuss für den Betrieb eines Fahrzeugs oder für die Beförderung erhalten, werden vom Staat ab nächstem Jahr jährlich um bis zu 776 Kronen, umgerechnet ca. 26 Euro mehr als bisher bekommen. Darüber entschied der Minister für Arbeit und Soziales, Zdeněk Škromach. Der Grund für die Erhöhung des staatlichen Zuschusses ist die jetzige Erhöhung der Treibstoffpreise. Nach dem Vorbild der deutschen Grünen wollen auch die tschechischen Grünen nun über den von ihnen angestrebten Ausstieg aus der Atomkraft diskutieren. Die Vizevorsitzende der Grünen, Dana Kuchtová, räumte ein, dass es sich um einen sehr komplizierten Prozess handeln wird, den man schon jetzt vorbereiten müsse. Sie hörten die Nachrichten von Radio Prag mit Martina Schneiberkova.
Nach den Nachrichten jetzt wie gewohnt bei Radio Prag zu den aktuellen Kurzberichten. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu recht herzlich Silvia Schultheis. Worum geht es bei uns in der kommenden Viertelstunde? Tschechien wird den Euro aller Voraussicht nach nicht vor dem Jahr 2010 einführen. Dafür sprach sich am Montag Ministerpräsident Jiří Paroubek aus. Das österreichisch-tschechische Dialogforum setzt sich für bessere Beziehungen zwischen beiden Ländern ein. Außerdem erinnern wir in einem Nachruf an den kürzlich verstorbenen SPD-Politiker Peter Glotz, der sein Leben lang vielfältige Verbindungen nach Tschechien pflegte. Nach dem Tagesecho verrät Ihnen dann Bára Procházková in der Sendereihe Begegnungen, wie sich Geschäftsbeziehungen mit tschechischen Partnern durch entsprechende interkulturelle Vorbereitung erheblich vereinfachen lassen. Der tschechische Ministerpräsident Jiří Paroubek hat am Montag bekannt gegeben, dass die Tschechische Republik im Jahr 2010 der Europäischen Währungsunion beitreten sollte. Ursprünglich hatte es Überlegungen gegeben, die gemeinsame europäische Währung in Tschechien vielleicht auch schon früher einzuführen. Mehr von Bára Procházková.
Die bisherigen Schätzungen zur Euro-Einführung waren unterschiedlich. Das Jahr 2009 war diesbezüglich in aller Munde. Jetzt hat die tschechische Regierung gemeinsam mit der tschechischen Nationalbank aber den Spekulationen ein Ende gesetzt. 2010 sollen nun auch die Tschechen mit dem Euro zahlen können. Auch Wirtschaftsexperten begrüßen diese Entscheidung, denn bis heute habe man stets über mehrere unterschiedliche Termine spekuliert. Die Analytikerin der Gesellschaft Next Finance, Markéta Šichtařová, bestätigt, dass sich ein späterer Termin der Euro-Einführung nur positiv auf die tschechische Wirtschaft auswirken kann.
by měla přijmout euro teprve v okamžiku, kdy na to bude zcela připravená. V opačném případě to může.
Das Land sollte den Euro erst dann einführen, wenn es auch darauf vorbereitet ist. Sonst kann es dem Land wirtschaftlich schaden. Ich denke deshalb, dass wir mit dem Euro nicht voreilig sein sollten, sondern eher warten, bis unsere Wirtschaft sich noch mehr dem europäischen Durchschnitt annähert. Wir schätzen deshalb, dass das Jahr 2011 für die Einführung der gemeinsamen Währung optimal wäre. Dies ist aber aller Wahrscheinlichkeit nach politisch nicht durchzusetzen.
Die oppositionellen Bürgerdemokraten, ODS, unterstützen zwar die Euro-Einführung in Tschechien, der Meilenstein 2010 sei jedoch zu früh, sagte der Finanzexperte der ODS Vlastimil Tlustý der Tageszeitung Hospodářské noviny. Die Regierung wirtschafte mit so hohen Schulden, dass die Einhaltung des genannten Datums unrealistisch sei, so Tlustý weiter. Euroskeptiker warnen auch davor, dass die Euro-Einführung überwiegend mit Problemen wie etwa einer plötzlichen Verteuerung der Waren verbunden ist. Der Gouverneur der tschechischen Nationalbank Zdeněk Tuma entgegnet jedoch den Euroskeptikern, dass die europäischen Probleme weniger bei der gemeinsamen Währung als vielmehr auf politischer Ebene zu suchen sind.
Die Europäische Union hat zwar Probleme, aber ich glaube nicht, dass diese mit dem Euro zusammenhängen. Die Währungspolitik kann nicht diejenigen Fragen lösen, die sozusagen auf der Angebotsseite der Ökonomie stehen. Damit meine ich zum Beispiel strukturelle Probleme oder Probleme auf dem Arbeitsmarkt. Die Schuld kann man also nicht der Währungspolitik zuschieben, sondern sie liegt bei den Regierungen der einzelnen Staaten, die nicht genügend getan haben, um ihre Wirtschaft konkurrenzfähig zu halten.
Vor der Euro-Einführung muss die Tschechische Republik die strengen Kriterien des Maastrichter Vertrages erfüllen. Der Staat muss die öffentlichen Finanzen unter Kontrolle bringen. Die staatliche Verschuldung darf nicht 60% des Bruttoinlandsproduktes übersteigen und das Jahresdefizit muss unter 3% der Wirtschaftsleistung bleiben.
Die Beziehungen zwischen Tschechien und Österreich, was auf den ersten Blick nach problemloser Nachbarschaft aussieht, bietet tatsächlich noch viel Potenzial für gegenseitige Annäherung. Das jedenfalls meinen die Vertreter des österreichisch-tschechischen Dialogforums. Ihre Forderungen stellten sie dieser Tage in Prag vor. Thomas Kirschner war für Radio Prag dabei.
Die Proteste gegen das Kernkraftwerk Temelin und die Diskussion um ein österreichisches Nein zum EU-Beitritt Tschechiens markierten vor einigen Jahren den Tiefpunkt der Beziehungen zwischen Tschechien und Österreich. Inzwischen ist wieder Ruhe ins zwischenstaatliche Verhältnis eingekehrt. An einer gut nachbarschaftlichen Pflege der Beziehungen mangle es aber auch weiterhin, meint Martin Potucek, Leiter des Zentrums für soziale und ökonomische Strategie an der Karls-Universität Prag und Mitglied des österreichisch-tschechischen Dialogforums.
Es ist zu spüren, dass es in den bilateralen Beziehungen psychologische, historische und institutionelle Barrieren gibt, die sowohl Österreichern als auch Tschechen das Zusammenleben unnötig erschweren. Nur ein Beispiel. Die Landeshauptmänner der Bundesländer bzw. Landkreise im tschechisch-österreichischen Grenzgebiet haben sich zum ersten Mal erst dann getroffen, als sie dazu von den beiden Regierungschefs aufgefordert wurden.
Gerade die Revitalisierung des tschechisch-österreichischen Grenzgebietes durch verstärkte wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit ist eine der Hauptforderungen des Dialogforums, dem sich mehr als 250 Personen des öffentlichen Lebens beider Länder angeschlossen haben. Daneben tritt das Forum für eine vorzeitige Aufhebung der Übergangsregelungen nach dem EU-Beitritt ein und fordert die Einrichtung eines binationalen Fonds. Ein Anliegen, das dem Vorsitzenden des Dialogforums, Přemysl Janír, besonders am Herzen liegt.
Also ich glaube, die Frage bzw. das Problem des österreichisch-tschechischen Fonds, das ist eine Angelegenheit, die schon sehr lange Zeit fehlt, wirklich fehlt. Weil das ist etwas, was sich bewährt hat an allen Seiten. Also Deutschland hat ganz gute Erfahrungen mit dem Überwinden der französisch-deutschen Ressentiments und Vorurteile und so weiter. Und das Gleiche funktioniert auch zwischen Deutschland und Tschechien und Deutschland und Polen und so. Und man muss sich vorstellen, zwischen Tschechien und Österreich gibt es gar keine solche vergleichbare Einrichtung. Da gibt es nichts, wovon man Initiativen oder Projekte der Zivilgesellschaft finanziell unterstützen könnte.
Gerade der Zivilgesellschaft kommt aber bei der Entwicklung der nachbarschaftlichen Beziehungen eine zentrale Rolle zu, betont die Soziologin Jiřina Šiklová von der Prager Karls-Universität, die sich ebenfalls für das Dialogforum einsetzt.
Ich bin eine erklärte Fürsprecherin der Bürgergesellschaft. Die Regierung kann viermal wechseln, aber die Bürgergesellschaft, die bleibt. Die Leute, wenn sie sich einmal gefunden haben, halten zusammen und bringen die Sache zu einem guten Ziel. Am 25. August 2005 starb nach kurzer schwerer Krankheit der sozialdemokratische Politiker Peter Glotz. Trauer herrschte nicht nur in Deutschland, wo er als einer der herausragenden Querdenker seiner Partei galt, sondern auch in Tschechien, wo Glotz viele Freunde hatte. Einer von ihnen ist Dr. Miloš Bárta von der tschechischen sozialdemokratischen Partei ČSSD. Mit ihm sprach Sebastian Kraft.
Unser Freund ist tot. Unter diesem Titel würdigte die renommierte tschechische Wochenzeitung Respekt Peter Glotz als einen deutschen Politiker, der sich mit vollster Überzeugung für die Aufnahme der Tschechischen Republik in die EU einsetzte, obwohl, oder gerade deswegen, weil er als sechsjähriger Junge 1945 aus seiner Geburtsstadt Egerchep vertrieben wurde. Die Freundschaft mit tschechischen Politikern zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben. Für den zuletzt in der Schweiz wirkenden Professor war es dabei selbstverständlich, an Diskussionsrunden über die deutsch-tschechische Vergangenheit teilzunehmen. Dr. Miloš Bárta von der Masaryk Arbeiterakademie in Prag erinnert sich.
Er trat in Tschechien immer sehr freundlich auf und betonte, dass der Blick nach vorne gerichtet sein muss, auch wenn die deutsch-tschechischen Beziehungen durch die Vergangenheit vorbelastet seien. Gerade deswegen solle jeder seine Sicht der Geschichte bis 1945 darlegen und auf Grundlage dieser Diskussion müsse dann eine neue Basis der Zusammenarbeit geschaffen werden, die nicht nur im Interesse beider Staaten, sondern auch für Europa unumgänglich sei.
Dieses gemeinsame Europa war eine große Vision von Peter Glotz. Jeglicher Nationalismus, der bekanntlich gerade die Ratifizierung der europäischen Verfassung behindert, war ihm völlig fremd. Als Abgeordneter des Bayerischen Landtags oder später im Bundestag unter Willy Brandt kam es ihm nie in den Sinn, die Vertreibung der Sudetendeutschen zu instrumentalisieren und damit auf Stimmenfang zu gehen. In seinem vielbeachteten Buch »Die Vertreibung, Böhmen als Lehrstück« betonte er vielmehr, die Ereignisse von 1945 immer auch aus tschechischer Sicht und im Kontext der Geschichte vor dem Zweiten Weltkrieg zu sehen. Diese Einstellung verbaute ihm sicherlich manch einen Karrieresprung in der Politik, doch Peter Glotz hätte deswegen, wie in der Politik meist üblich, nie sein Fähnchen nach dem Wind gerichtet. Für Dr. Miloš Bárta ist er gerade deshalb eine große europäische Persönlichkeit.
Bylo tam poznat skutečně, řekl bych,
er war ein außergewöhnlicher Intellektueller, der mit uns Tschechen immer einen Dialog auf Augenhöhe führte. Sein Tod ist für uns ein großer Verlust. Natürlich waren wir nicht immer in allen Fragen der gleichen Meinung, zum Beispiel wenn es um das geplante Zentrum gegen Vertreibung in Berlin ging, für sich einsetzte. Es kam aber nie zum Streit, sondern unsere Freundschaft war immer ein offener Dialog und Austausch von Meinungen. Er wünschte sich nichts mehr, als dass Deutsche und Tschechen die Bürde der Vergangenheit überwinden, damit beide Nationen in Zukunft ohne jegliche historische Belastung zusammenarbeiten können.
Die Menschheitsgeschichte hat unzählige Erfinder und Entdecker hervorgebracht, denen wir heute ein mehr oder minder großes Stück an Lebensqualität zu verdanken haben. An einen von ihnen erinnert im folgenden Beitrag Lothar Martin.
Wer unter den Sportwagenfans, unter den Autoliebhabern, hat nicht schon einmal davon geträumt, in einem richtig guten Teil, zum Beispiel einem Porsche Carrera, über den Asphalt zu rauschen? Ein Traum, den man sich neben einem gut gefüllten Bankkonto überhaupt nur deshalb erfüllen kann, weil er am 3. September 1875 geboren wurde. Der Konstrukteur und späterer Firmengründer der Marke, Ferdinand Porsche. Und was so mancher bis heute nicht weiß, ist die Tatsache, dass die Wiege des genialen Erfinders der flotten Vierradmobile weder in seinem deutschen Werksstandort Zuffenhausen noch in Wien, dem Hort seiner Lehrzeit, stand, sondern in dem kleinen nordböhmischen Städtchen Bratislavice, einem Vorort von Liberec-Reichenberg. Das bestätigte dem tschechischen Rundfunk gegenüber auch Milan Bumba, der Vorsitzende des tschechischen Porsche Classic Clubs.
Ferdinand Porsche wurde in Bratislavice geboren. An der Reichenberger Hochschule für Industrie hat er 2 Jahre studiert und dann ging er schon nach Wien, wo er begann, als Konstrukteur zu arbeiten. Über Österreich gelangte er später nach Deutschland, wo er eine eigene Werkstatt und eine Konstrukteursabteilung errichtete, aus denen dann sein Automobilwerk Porsche entstanden ist.
Und diesem Werk und seinen Produkten haben die Autofans jede Menge schöner Stunden hinter dem Lenkrad und das zeitsparende Überbrücken von größeren Entfernungen zu verdanken. Gründe genug für Milan Bumba und die Mitglieder seines Porsche Classic Clubs, das Andenken des pfiffigen Autobauers seit nunmehr 20 Jahren zur stetigen Wiederkehr seines Geburtstages zu ehren. So und nicht anders war es auch am vergangenen Wochenende, an dem sich die Besitzer von nahezu 100 Exemplaren der ruhmreichen Porsche-Sportwagen in Liberec und Bratislavice ein Stelldichein gegeben haben, um das Lebensjubiläum ihres großen Idols zu feiern. Am Samstag zum Beispiel mit einer Tour durch das Isergebirge und am Sonntag mit einer Ausfahrt zum Schloss Sichow. Aber auch Minuten der Stille gehörten zur Ehrung, wie das Niederlegen von Kränzen am Grab von Ferdinands Eltern, das von der Porsche-Fangemeinde am Samstag vorgenommen wurde. In den letzten Jahren hat die Anzahl der Porsche-Autos an unserem Treffen ständig zugenommen. Gegenüber dem Jahr 2003 hat sie sich nahezu verdoppelt, konnte Milan Bumba nach der diesjährigen Zusammenkunft frohlocken. Dabei war es letzten Endes sogar ein völlig anderes Fahrzeug, mit dem der Autokonstrukteur und PS-ner Ferdinand Porsche schließlich zu Weltruhm gelangte.
Es war der Volkswagen Käfer, der nach dem Zweiten Weltkrieg im Grunde genommen die gesamte Welt motorisierte. Ferdinand Porsche hat danach mit seinem Sohn an der Konstruktion des Porsche 356 gearbeitet. Doch leider ist er schon im Jahr 1951 verstorben.
Soweit, verehrte Hörer, unsere aktuellen Kurzberichte vom 6. September. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Seine Feinde sollte man gut kennen, aber auch den eigenen Geschäftspartner. Kleine Tipps und Tricks können in der Welt des Geldes die Türen öffnen. Dies gilt doppelt und dreifach bei internationalen Firmenkontakten, denn oft stehen interkulturelle Unterschiede im Weg. Schade ums Geschäft. Bára Procházková hat sich umgehört, wie geschäftliche Begegnungen in Tschechien leichter gemacht werden können.
Begegnungen.
Kommunizieren die Tschechen eher indirekt oder kommen sie schnell auf den Punkt? Und wie ist eigentlich der Tscheche an sich? Mit solchen Fragen kommen die unterschiedlichsten Leute in die Seminare von Heike Birke, meist Geschäftsleute und Angestellte aus der freien Wirtschaft, die aus beruflichen Gründen für einen längeren Zeitraum nach Tschechien gehen. 99% davon sind Männer, Frauen gehen als Ehepartnerinnen mit ins fremde Land, kleine Kinder werden einfach mitgenommen, sagt Heike Birke über ihre Kunden in den Beratungsstunden. Anfang der 90er Jahre waren viele noch blauäugig, meint Heike Birke.
Kurz nach 89 hat niemand gedacht, dass die Tschechen irgendwie besonders anders wären und dass man sich auf die vorbereiten müsste. Und wenn man damals gesagt hat, ja, da gibt es interkulturelle Unterschiede, dann haben deutsche Geschäftsleute gesagt, naja, also wissen Sie, das klingt ja nett, aber die Tschechen sind völlig unproblematisch, die sprechen alle sehr gut Deutsch und wir haben mit denen überhaupt keine Probleme. Also das, was Sie da ansprechen oder was Sie da machen, das braucht eigentlich keiner.
Mittlerweile spüren viele Geschäftsleute eine gewisse Problematik bei einem Zusammentreffen von Tschechen und Deutschen im Berufsleben. Viele klagen darüber, dass man sich einfach nicht versteht, erzählt die Trainerin aus jahrelanger Erfahrung. Heike Birke erklärt den Wandel positiv, die beiden Gruppen nehmen sich gegenseitig endlich ernst. Die größten Mängel zeigen sich bei der gegenseitigen Kommunikation, die häufig schlichtweg nicht vorhanden ist. Heike Birke nennt ein Beispiel aus der Unternehmenspraxis. Nur zu oft höre sie von deutschen Vorgesetzten Sätze wie diesen.
Sagen Sie ganz offen, kritisieren Sie mich auch als Vorgesetzten. Und das läuft dann in dieser deutschen Unternehmenskultur ja so unter dieser Feedback, offenes Feedback und so weiter. Und manchmal ist es fast rührend zu sehen, wie ehrlich und wie ernst und wie offen die das meinen. Diese Entsandten, die nach Tschechien kommen und die nicht verstehen können, dass es den tschechischen Mitarbeitern nicht im Traum einfallen würde, ihren eigenen Chef zu kritisieren, noch dazu in einer fremden Sprache.
Heike Birke betont, dass man alle Probleme, die im interkulturellen Miteinander entstehen, von unterschiedlichen Seiten anschauen sollte. Denn es gibt neben situativen und kulturellen Faktoren auch personelle Faktoren, etwa, dass zwei Menschen einfach nicht miteinander, nicht auskommen. Dann ist es egal, ob sie Deutsche oder Tschechen sind. Für alltägliche Probleme zwischen Tschechen und Deutschen auf dem Arbeitsplatz gibt es auch wissenschaftliche Erklärungen. Das Kulturstandardmodell besagt, dass jedes Land eine eigene Kultur hat. Bei einem Zusammentreffen von zwei Kulturen muss man die Kulturform des jeweils anderen Landes lernen, um die entstehenden Konflikte zu beseitigen. Diese Vorstellung hält die Anthropologin und interkulturelle Trainerin Dana Moret für überholt. In den 90er Jahren sind neue transkulturelle Modelle entwickelt worden, die die Kulturfrage relativieren.
Und dieses Modell mit individuellen Geschichten und Identität verbunden. Die sagt, dass wir alle so eine vielfältige Identitäten haben, die ganz viel mit unserer Zugehörigkeitsgefühl stimmen. Wir haben die Identitäten von meiner professionellen Gruppe, Hobbygruppe, meiner Familie, meiner Sprachgruppe und so weiter. Und dann können wir ganz einfach mit diesen Identitäten arbeiten und die sind nicht mit Nationalität verbunden. Aber ich würde nicht sagen, dass wir können im Allgemeinen sagen, dass Deutschen sind zum Beispiel expliziter und pünktlicher und Tschechen impliziter und weiß ich nicht was.
Heike Birke hat diesbezüglich 10 Irrtümer aufgestellt, die den deutschen Geschäftsleuten viel Geld und Nerven kosten können. Das Ziel des Seminare ist es, dass Tschechen und Deutsche gemeinsam erfolgreich arbeiten können. Dazu müssen erstmal gewisse, fest verankerte Vorstellungen beseitigt werden. Deutsche halten ihre Kollegen aus Tschechien unter anderem für nicht effektive Mitarbeiter. Der Spieß kann aber auch umgedreht werden, sagt die Diplom-Sozialpädagogin Heike Birke.
Dieser Irrtum entsteht, glaube ich, daraus, dass wenn Deutsche Tschechen am Arbeitsplatz lachen, trinken und irgendwie sich Geschichten erzählen, sehen, hören, dann schließen die sofort daraus, die arbeiten nicht. Die haben ja Spaß. Für Deutsche ist Arbeit etwas Ernstes und wenn sie da zu viel lachen, dann ist da irgendwas faul. Die Tschechen denken häufig über die Deutschen, wir arbeiten nicht effektiv, weil wir Stunden in irgendwelchen Meetings sitzen, in Besprechungen. Und ich habe oft schon von tschechischen Teilnehmern an Seminaren gehört, also wir fragen uns, wie viel Zeit ihr da in diesen Meetings verbringt, in der Zeit könnte man arbeiten.
Die interkulturellen Trainings sind ganz bunt, ein Landeskundevortrag im eigenen Wohnzimmer oder ein Bewegungsspiel draußen an der frischen Luft. Jeder Kunde bekommt ein individuelles Programm. Dazu die Pragerin Dana Moret.
Wir versuchen so eine Simulationen von konkreten Situationen, die Leute können in der Arbeit treffen. Das heißt, so eine Teamsitzung und wenn eher Konflikten bestehen, dann versuchen wir mit diesen Konflikten arbeiten und so Alternativen ausprobieren, dass wir einfach eine andere oder alternative Lösung können finden.
Dana Moret arbeitet in ihren Trainings immer mit gemischten tschechisch-deutschen Gruppen, denn jeder Teilnehmer soll die Möglichkeit bekommen, die eigene Muttersprache zu sprechen und gleichzeitig die jeweils andere Sprache zu hören. Die Wahl der Kommunikationssprache ist für die gegenseitigen Kontakte sehr wichtig. Viele Deutsche haben die Erfahrung gemacht, dass ihre tschechischen Kollegen die deutsche Sprache perfekt beherrschen. Diese Erfahrung kann jedoch oft trügen, bestätigt Heike Birke, die selber fließend Tschechisch spricht.
Ich wäre da sehr, sehr vorsichtig mit diesem »Alle sprechen ja sowieso«. Deutsch, man muss sich nur daran erinnern, wie gut ist Hand aufs Herz wirklich unser Business English, das wir immer so einsetzen. Und wenn jemand plötzlich einen Vortrag in der Fremdsprache zu halten hat, dann wissen wir alle, dass wir gar nicht mehr so charmant und so bestechend rüberkommen, als wenn wir das in unserer eigenen Sprache tun können.
Der erste Tipp von der Trainerin für diejenigen, die mit tschechischen Geschäftspartnern etwas zu tun haben, wäre also die tschechische Sprache lernen. Gefolgt von Höflichkeitsformen und einem gewissen Vertrauen in die Kompetenz der tschechischen Kollegen. Als erstes sollen Deutsche aber lernen, den Namen seines tschechischen Mitarbeiters auszusprechen, denn das ist das A und O einer gleichwertigen Arbeitsbeziehung.
Oft hört man dann so, dass der tschechische Kollege sagt, ach, sagen Sie Honza zu mir, wenn man Krzyzik nicht aussprechen kann oder so. Und dann hat man sofort wieder diese ungleiche Beziehung, der eine ist der Herr Doktor sowieso und der andere heißt Honza. Also wo ist da die Partnerschaft?
In interkulturellen Trainings kann man eine Richtung zeigen, wie die Probleme zu lösen sind. Den Weg müssen die Teilnehmer dann aber alleine gehen, sagt Dana More, die bereits seit Jahren mit tschechisch-deutschen Gruppen unterwegs ist und ihnen Tipps und Tricks gibt, wie man der anderen Seite begegnen soll.
Wir können immer probieren, eine andere Perspektive anzubieten und Menschen stimulieren, eine andere Perspektive zu nehmen. Aber wenn es keine gute Wille ist, dann kann man damit auch nicht so gut arbeiten. Die gute Willen ist so eine Basis für Entscheidungen und ja, weitere Diskussionen.
Die Trainer können niemanden beibringen, sich in einem anderen Land wohlzufühlen, aber sie können dazu beitragen, dass die Seminarteilnehmer im Ausland weniger böse Überraschungen erleben und in Konflikte geraten, fasst Heike Birke zusammen.
Ich möchte einfach, dass die, wenn die in dieses Land gehen, ganz offene Sensoren haben für alle Signale, die sie so auffangen könnten. Ja, und dann versuche ich einfach, denen Lust zu machen auf dieses Land.
Bára Procházková war das mit einer neuen Ausgabe der Sendereihe Begegnung. Und damit, verehrte Hörerinnen und Hörer, sind wir für heute am Ende unserer Sendung. Fürs Zuhören bedankt sich im Namen der gesamten deutschsprachigen Redaktion Silvia Schultheiß. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13.30 na frekvenci 13 580 kHz, od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 15 710 kHz v 8.30, na frekvenci 21 745 kHz od 9.30 a 13.30, na frekvenci 17 485 kHz od 15.30 a 17 hodin 30 minut, na frekvenci 9 800 kHz vysíláme v 21 hodin.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvencích 7345 a 9870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz, od 23 hodin 30 minut a 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 9.30 na frekvenci